Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am kommenden Montag beginnt für die Muslime der Fastenmonat Ramadan. Viele Politiker, viele Hilfsorganisationen und nicht zuletzt viele Zivilisten hatten gehofft, dass bis dahin eine Feuerpause in Kraft treten könnte im Gazastreifen und dass weitere israelische Geiseln aus der Hamas-Gefangenschaft freikommen würden. Aber aktuell sind die Aussichten schlecht. Das hat zumindest US-Präsident Biden jetzt gesagt. Und bis der Behelfspier steht, über den die hungerleidenden Menschen mit Nahrung und Medikamenten versorgt werden können, werden wohl auch noch Wochen vergehen. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten in Israel über die Lage im Nahen Osten. Und das hat auch Wirtschaftsminister Habeck gerade erst getan, über die Lage im Nahen Osten gesprochen, und zwar mit UN-Generalsekretär Guterres. Auch darüber berichten wir. In die Debatte um Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine hat sich jetzt Großbritanniens Außenminister Cameron eingeschaltet. Vielleicht ist ja ein Ringtausch die Lösung. In Portugal wird morgen ein neues Parlament gewählt. Auch dorthin blicken wir. Und in der Schweiz ist durch ein Attentat auf einen orthodoxen Juden vor einer Woche der Antisemitismus plötzlich zum Thema geworden. Das alles plus der Sport in der kommenden halben Stunde. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Wenn auf dem Landweg viel zu wenig durchkommt, weil die Israelis blocken und die Ägypter offenbar nicht so richtig wollen, wenn die Luftbrücke teuer, gefährlich und wenig effektiv ist, dann bleibt offenbar nur der Weg übers Mittelmeer, um die hungerleidende Bevölkerung im Gazastreifen mit dem Nötigsten zu versorgen. Aber da der Hafen von Gaza im Oktober vom israelischen Militär zerstört worden ist nach den Terrorangriffen der Hamas, muss eine Behelfslösung her, ein provisorischer Pier. Den zu errichten dauert aber nach US-Angaben rund 2 Monate. Die Frage an unseren Nahost-Korrespondenten Benjamin Hammer in Tel Aviv. Benjamin, 2 Monate, ist bis dahin nicht ein großer Teil der Menschen im Gazastreifen verhungert?
Ja, das ist nicht die Logik dieser Hilfsmaßnahme. Es ist, glaube ich, den Vereinigten Staaten und US-Präsident Joe Biden bewusst, dass das eine Maßnahme ist, die dann wirkt und vorher es andere Lösungen geben muss. Deswegen werfen die USA ja weiterhin auch Hilfslieferungen aus der Luft ab. Und deswegen soll jetzt an diesem Wochenende eben auch ein von einer spanischen Hilfsorganisation gechartertes Schiff von Zypern in Richtung Gaza aufbrechen. Wie das dann genau die Güter an Land bringt. Sicher ist, dass es nicht mal so eben an den Strand fahren kann, weil da auch kein nötiger Tiefgang herrscht. Wie das dann genau also auf kleinere Schiffe umgeladen werden soll, da sind noch Fragezeichen dran, aber es soll eine Versorgung vom Meer her schon vor der Fertigstellung dieses behelfsmäßigen Hafens geben.
Aber wenn wir jetzt hören, 2 Monate Bauzeit, wie das Pentagon jetzt gerade meldet, das heißt auch, man geht international davon aus, dass dieser Konflikt, dass diese Militärintervention Israels gegen die Hamas auch noch mindestens so lange dauern wird.
Ja, das kann man sagen. Wir stehen ja immer noch vor einer möglichen Offensive der israelischen Armee auf Rafah im Süden des Gazastreifens. Israel macht klar, dass sie kommen soll. Sie ist bislang nicht gekommen. Wenn sie käme, würde sie wohl mehrere Wochen dauern. Und dann ist es ja so, wenn die israelische Armee vermelden würde, dass man alle Kriegsziele erreicht habe, dann ist es ja immer noch ein, ja, in großen Teilen zerstörter Gazastreifen mit einer desolaten humanitären, aber auch Sicherheitslage. Das heißt, auch da wäre so ein Projekt dringend vonnöten.
Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, kleinere Schiffe sollen schon jetzt ablegen von Zypern aus und sollen die Bevölkerung mit dem Nötigsten unterstützen. Nach einem Sprecher einer Agentur, dieser Hilfsorganisation Open Arms, die das Ganze mitorganisiert, soll dann die Ladung eben in Kähne umgeladen werden und an Land gebracht werden. Ist das denn überhaupt zu verantworten oder drohen da Plünderungen und auch Gefahr für die Helfer?
Ich wünsche diesem Projekt wirklich Erfolg und will nicht derjenige mit anderen sein, der das schlecht redet. Aber mir fehlt persönlich gerade die Fantasie, wie ordnungsgemäß und sicher gerade die Ladung an Land gehen soll. Ein Beispiel, die israelische Armee könnte dieses Projekt an Land beschützen. Und in dem Moment, wo israelische Soldaten sich bedroht fühlen, bei der Verteilung, bei möglichen Unruhen, könnten sie schießen. Das ist ja am Rande einer Lieferung in der vergangenen Woche wohl schon so passiert. Ja, ganz klar, die Verteilungsschwierigkeiten, die Verteilungskämpfe, die es im wahrsten Sinne des Wortes gerade bei Lieferungen von Land gibt, die sind ja nicht auf einmal gelöst, nur weil kleine Schiffe vielleicht sogar noch schwieriger in der Situation am Meer dann an Land gehen. Also das ist sehr schwierig.
Wie kommt denn dieser Vorstoß mit dieser Seebrücke überhaupt bei Israels Regierung und bei der Bevölkerung an? Hat man da das Gefühl, die westliche Welt würde Israel in den Rücken fallen in seinem Kampf gegen den Hamas-Terror?
Also um den Kampf gegen den Hamas-Terror geht es vielleicht an der Stelle weniger, aber um den Vorwurf, dass Israel nicht genug Hilfsgüter durchlasse, das weist Israel ja zurück. Es herrscht aber weitgehend Konsens, dass zu wenig reinkommt und das schon, vorsichtig gesagt, mit Israel mit zusammenhängt. Deswegen gibt es ja auch einen breiten Konsens, dass jetzt andere Lösungen her müssen. Einerseits ist das ganz klar von der sogenannten internationalen Gemeinschaft ein Signal an Israel, so geht's nicht weiter. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Sozusagen schlecht für Israels Image, aber es gibt schon auch in Israel, in der Bevölkerung, aber auch in der Regierung, gerade nach dem 7. Oktober eine gewisse Sehnsucht, möglichst wenig mit dem Gazastreifen zu tun zu haben. Pläne für einen Hafen, die Versorgung vom See her, die gibt es schon seit Jahren. So gesehen könnte Israel durchaus erleichtert sein, dass der Landweg, wenn das alles klappt, weniger wichtig wird.
Verschiedene Quellen gehen inzwischen von gut 30.000 getöteten Palästinensern durch die israelischen Kampfhandlungen aus. Gibt es denn Angaben über die Opfer durch Hunger und Krankheit seit Kriegsbeginn? Wir sehen ja immer wieder Bilder von mangelernährten, von unterernährten Kindern zum Beispiel.
Es beginnt jetzt leider, dass Kinder sterben. Es gibt Aufnahmen von Nachrichtenagenturen von einem gestorbenen dreijährigen Mädchen. Laut palästinensischen Angaben sind etwa 20 Kinder bereits an Mangelernährung gestorben. Was die gesundheitliche Versorgung grundsätzlich angeht, es fehlt an Medikamenten, es fehlt an Strom für Dialysegeräte, es kann an vielen Orten nicht mehr von einer Intensivversorgung von Kranken gesprochen werden. Das heißt, natürlich fordert leider diese schlechte gesundheitliche Situation auch Todesopfer, Menschen, denen eigentlich geholfen werden könnte. Der Gazastreifen hatte eigentlich immer ein verhältnismäßig gutes Gesundheitssystem. Jetzt im Krieg ist es sehr schwierig.
Vielen Dank, Benjamin Hammer, live aus Tel Aviv. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist noch auf US-Besuch. Letzte Station ist Chicago. Dort trifft er sich mit Vertretern von Unternehmen und tauscht sich über industrie- und energiepolitische Themen aus. Aber Habeck wäre nicht Habeck, wenn er nicht auch außen- und sicherheitspolitische Bereiche angesprochen hätte. Jörg Münchenberg.
Gerade der grüne Vizekanzler hat Israel trotz der immer lauter werdenden internationalen Kritik an der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen bislang sehr konsequent verteidigt. Und immer wieder hatte und hat Robert Habeck, wie andere Mitglieder der Bundesregierung auch, auf die besondere historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel und den brutalen Angriff der Hamas als Auslöser für den Krieg im Nahen Osten verwiesen. Jetzt vor dem UN-Gebäude in New York muss der Vizekanzler erklären, warum sich Deutschland dennoch an einem maritimen Hilfskorridor für den Gazastreifen beteiligen wird. Nachdem die Biden-Administration sicherlich auch aus innenpolitischen Gründen den Druck auf Israel inzwischen deutlich verstärkt hat. Eine im Geleitzug der USA auch deutsche Neupositionierung will Habeck allerdings nicht erkennen.
Das ist aus meiner Sicht gar kein Schwenk, sondern wenn Sie den Einsatz der Außenministerin und auch des Bundeskanzlers der letzten Zeit verfolgt haben, dann haben wir immer versucht, humanitäre Hilfe zu ermöglichen, vor Ort, so gut wir konnten, mit Gesprächen mit den Nachbarländern am Anfang die LKWs durchzulassen, mit der israelischen Regierung, mit der israelischen Armee das hinzubekommen. Mein letztes Gespräch dort konkret war auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo wir exakt das diskutiert haben. Also der Einsatz Deutschlands, die Menschen im Gazastreifen stabil und dauerhaft zu versorgen, der ist ja kontinuierlich in den letzten Monaten da gewesen.
Zuvor hatte der deutsche Vizekanzler mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres ein rund halbstündiges Gespräch geführt. Gerade auch Guterres hatte Israel in den letzten Monaten in scharfen Worten immer wieder aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. Habeck betonte nach dem Treffen mit dem UN-Generalsekretär jedoch die Gemeinsamkeiten, etwa die Notwendigkeit für eine schnelle Umsetzung eines Waffenstillstandes, verbunden gleichzeitig mit einer deutlichen Mahnung in Richtung Israel.
Die Strategie muss geändert werden und natürlich können wir nicht akzeptieren, dass der Schutz der Zivilbevölkerung so gar nicht da ist, dass sich Seuchen ausbreiten, dass Menschen an Hungers leiden und vielleicht irgendwann an Hunger sterben. Das sind ja unhaltbare Zustände. Das heißt nicht, dass sie die Hamas nicht bekämpfen müssen, aber die Zahl der zivilen Opfer ist zu hoch.
Welche Rolle Deutschland bei der geplanten Errichtung eines provisorischen Seehafens genau haben wird, um die palästinensische Bevölkerung über das Meer versorgen zu können, bleibt vorerst unklar. Habeck sagte dazu nur, alles, was notwendig und möglich sei, werde Deutschland auch liefern. Nahrungsmittel etwa oder medizinische Hilfsgüter.
Zur anderen großen Krise, zum Ukraine-Krieg. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zu einem weiteren Treffen auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein eingeladen, und zwar für den 19. März, so heißt es heute, von der US Airbase in Rheinland-Pfalz. Über die Kontaktgruppe werden Waffenlieferungen an die Ukraine koordiniert. Etwa 50 Staaten gehören dazu, auch Deutschland. Allerdings will der Bundeskanzler ja eine möglicherweise der wirkungsvollsten Waffen, die Taurus-Marschflugkörper, nicht rausrücken. Aber vielleicht klappt das jetzt indirekt. Volker Fintermer.
Es bleibt auch nach dem vermeintlichen Schlusswort des Bundeskanzlers, wonach Deutschland keine Kriegspartei werden dürfe, die alles beherrschende Diskussion. Zumindest, wenn es um die weitere strategische und militärische Unterstützung der Ukraine geht. Während die Union fest entschlossen ist, die Ampelkoalition im Bundestag über eine namentliche Abstimmung erneut unter Druck zu setzen, hat Großbritanniens Außenminister David Cameron Deutschland Unterstützung angeboten, um eine eventuelle Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zu ermöglichen. Wir sind entschlossen, in dieser wie in allen anderen Fragen engstens mit unseren deutschen Partnern zusammenzuarbeiten, um der Ukraine zu helfen, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Cameron hält einen Ringtausch für denkbar, bei dem Deutschland Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien abgibt und London seinerseits weitere Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefert. Großbritannien sei bereit, sich alle Optionen anzuschauen, um den maximalen Effekt für die Ukraine zu erzielen, betonte er. Bedenken, die Lieferung von Marschflugkörpern könnte zu einer Eskalation des russischen Angriffskriegs führen, wies Cameron jedoch zurück. Denn es sei absolut möglich, Beschränkungen beim Einsatz dieser Waffen festzulegen, um dadurch sicherzustellen, dass sie in keiner Weise zu einer Eskalation beitragen würden. Das ist auch der Grund, weshalb die Union die Taurus-Lieferung in der kommenden Woche noch einmal im Bundestag zur Abstimmung stellen will. Denn aus den abgehörten Gesprächen der deutschen Generäle, die von russischen Medien veröffentlicht wurden, ging auch hervor, dass die Drohnen gleichermaßen von ukrainischer Seite bedient werden könnten, ohne dass sich deutsche Soldaten im Land befinden müssten. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion Thorsten Frey hatte vor dem Hintergrund gegenüber der Rheinischen Post erklärt, das Parlament müsse jetzt das Heft des Handelns übernehmen. Der Bundeskanzler stehe vor den Trümmern seiner haltlosen Kommunikation. Deshalb müssten ihm die Abgeordneten jetzt den Weg aus der Sackgasse weisen. Der Verteidigungsausschuss im Bundestag wird am Montag zu einer Sondersitzung wegen der Abhöraffäre zusammenkommen. Am Mittwoch stellt sich Olaf Scholz den Fragen der Abgeordneten im Bundestag und am Donnerstag soll dann über den Antrag der Union abgestimmt werden, wobei die Union mit einzelnen Stimmen aus der Ampelkoalition rechnet. Zuletzt hatte die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann für den Unionsantrag gestimmt. Jetzt will das wohl auch FDP-Mann Wolfgang Kubicki tun. Aber auch in der Union gibt es warnende Stimmen. Die grundsätzliche Position des Bundeskanzlers, mit Bedacht und Besonnenheit zu handeln, um nicht Kriegspartei zu werden, finde er richtig, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete und frühere Parteivorsitzende Armin Laschet dem Kölner Stadtanzeiger. Ohnehin werde die Bedeutung des Taurus für den weiteren Kriegsverlauf überhöht. Viel wichtiger sei es, der Ukraine die bereits zugesagten Waffen und Munition auch tatsächlich und schneller zu liefern, sagt der CDU-Politiker. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius bleibt bei seinem klaren Nein und verweist auf die roten Linien, die der Kanzler aufgezeigt habe. In aktuellen Umfragen spricht sich eine klare Mehrheit von gut 60% gegen eine Lieferung der Marschflugkörper an die Ukraine aus.
In Deutschland mehren sich die Forderungen, die kritische Infrastruktur besser zu schützen. Auslöser ist der Angriff auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Brandenburg. Lissy Kaufmann.
Energieversorger und Netzbetreiber müssen in die Sicherheit investieren, sagt der Vizevorstandschef des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastrukturen, Borries. Im RBB macht er konkrete Vorschläge.
Es muss so sein, dass wir entsprechend Kameraausrüstung, Bewegungsmelder, Sensoren an Strommasten, an heiklen Positionspunkten anbringen und dass wir sogar überlegen, ob wir nicht mit Helikoptern bzw. mit Drohnenkoptern diese Objekte 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche sichern.
Borries sieht vor allem die Firmen selbst in der Verantwortung, für besseren Schutz zu sorgen, etwa die Energieversorger und die Netzbetreiber. Er verweist darauf, dass Masten oft auf unbebautem Gebiet liegen. Das macht es Angreifern leicht. Auch die Bundesnetzagentur sieht Handlungsbedarf. Sie ist unter anderem zuständig für den Ausbau der Netze und den Schutz von Verbrauchern. Der Vorfall unterstreicht, wie notwendig resiliente Energieversorgungsstrukturen in Deutschland sind, sagte eine Sprecherin der dpa. Ein Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks bei Berlin hat die Produktion dort unterbrochen. Auch Anwohner waren vom Stromausfall betroffen. Forderungen nach einem besseren Schutz solcher Netze kamen bereits aus der Wirtschaft. Das Bundesinnenministerium arbeitet an Plänen zum besseren Schutz. Im sogenannten Kritis-Dach-Gesetz soll festgelegt werden, welche Anforderungen an die Sicherheit von kritischer Infrastruktur es geben muss. Laut Bundesinnenministerium wird sich das Kabinett noch in der ersten Jahreshälfte damit befassen.
Es ist 18.26 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Morgen wählt Portugal ein neues Parlament. Nötig geworden ist das, weil Ministerpräsident Antonio Costa im Herbst zurückgetreten war nach Korruptionsermittlungen gegen sich und andere Regierungsmitglieder. Jetzt könnte es zum Regierungswechsel kommen. Die regierenden Sozialisten sind nämlich laut Umfragen nur noch die Nummer 2. Vorne die konservative PSD, auf Platz 3 demnach eine relativ neue Rechtsaußenpartei. Chega, zu Deutsch genug. Franka Welz.
Schlechte Stimmung bei guten Wirtschaftsdaten. Portugal zeigt, wie es geht. Unter anderem hohe Mieten und Immobilienpreise, insbesondere in Lissabon und Porto, vergleichsweise niedrige Löhne sowie große Probleme im öffentlichen Gesundheitswesen. Und obwohl die Inflation zuletzt deutlich zurückgegangen ist, bleibt das Preisniveau insgesamt hoch. Eine erhebliche Belastung für das Land, sagt Isabel David, Politologin an der Universität Lissabon.
So this has brought significant stress into the country.
Stress und Unzufriedenheit. Davon profitiere derzeit die Rechtsaußenpartei Chega, zumindest in Umfragen. Die Partei hat mit lauten, einfachen Botschaften einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt. Noch vor 5 Jahren fungierte Chega nämlich unter ferner Liefen. Isabel David.
So they were founded in 2019.
Sie wurden 2019 gegründet, hatten erst einen Abgeordneten im Parlament, dann 8 und sie werden zulegen. Einige Umfragen sehen Chega bei fast 20%. Damit kommen sie den beiden großen Parteien sehr nahe. Meiner Meinung nach werden sie also die Königsmacher sein.
So in my view they are going to be the kingmakers.
Insbesondere wenn das konservative Wahlbündnis am Sonntag eine Mehrheit im Parlament erzielen sollte. Die jüngste Umfrage der Katholischen Universität Portugals im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Senders RTP sieht die Konservativen weiter vorne, aber ohne eigene Regierungsmehrheit im Parlament. Eine Zusammenarbeit mit Chega schließt Oppositionsführer Luís Montenegro derzeit aus, aber die Partei wäre künftig womöglich schwer zu ignorieren. Chega hat laut dieser als sehr zuverlässig geltenden Umfrage leicht an Zulauf verloren, liegt aber offenbar weiter auf Kurs, drittstärkste Kraft zu werden. Und das auch, weil viele Menschen in Portugal Vertrauen in die einstmals großen Blöcke verloren haben, also Sozialisten auf der einen Seite, Konservative auf der anderen. Isabel David. Korruptionsskandale, zuletzt für konservative Funktionäre auf Madeira, aber auch Skandale bei den Sozialisten. Mehrere Minister sind zurückgetreten und das belastet die beiden Parteien, die normalerweise an der Macht sind.
So all of this is becoming a liability for the parties that were usually in power, which are the Socialist Party and the Social Democrat Party.
Hier setzt Chega an, präsentiert sich als die Aufräumpartei, frei von politischem Filz, gegen Eliten, gegen das Establishment und neuerdings auch gegen Immigration. Und das scheint zu verfangen. Vasco Lorenzo beobachtet diese Entwicklung gelassen, aber auch sehr genau. Der 81-Jährige war im April 1974 an der Nelkenrevolution beteiligt, dem friedlichen Putsch einiger Militärs, der vor 50 Jahren das Ende der Diktatur in Portugal herbeigeführt hatte. Der Vorsitzende der Vereinigung 25. April sagt, die eher linken demokratischen Kräfte hätten enorme Fehler begangen. Sie haben sich selbst ins Knie geschossen. Das passiert ständig. Es besteht daher also immer die Gefahr, dass Demagogie und Populismus auf dem Vormarsch sind und neue Anhänger gewinnen. Aber so ist die Demokratie. So ist sie, die Demokratie.
Isso acontece muitas vezes. E, portanto, há sempre o perigo da demagogia, do populismo, ir avançando e ganhando novos adeptos. Mas isso é, a democracia é assim, a democracia é assim.
Die Schweiz ist am vergangenen Samstag von einem Attentat erschüttert worden. Ein Messeranschlag auf einen orthodoxen Juden mitten in Zürich. Das Opfer hat gerade so überlebt. Der Täter ist erst 15 und laut Bekennervideo IS-Anhänger. Durch diesen Angriff ist Antisemitismus bei den Eidgenossen plötzlich zum Thema geworden, auch in der Politik. Katrin Hondl.
Anna steht in der Warteschlange der Mal Dan Bakery, einer koscheren Bäckerei im Zürcher Stadtteil Wiedikon. Erst vor 4 Jahren ist sie aus Jerusalem hier hingezogen. An einen sicheren Ort, dachte sie, bis vor ein paar Tagen. Bis zu der Messerattacke auf einen orthodoxen Juden auf offener Straße mitten in Zürich.
I never felt here such a fear.
Ich habe hier noch nie so eine Angst verspürt, sagt Anna. Wir fühlten uns hier immer geschützt, aber jetzt begleite ich meine Kinder zur Schule. Ich schließe mich zu Hause ein. Es ist beängstigend. Auch Bäckereiinhaber Naftali Beck ist schockiert, wie der 50-jährige Mann, der nur wenige 100 Meter von der Bäckerei entfernt niedergestochen wurde. Trägt Beck die für orthodoxe Juden typische schwarze Kleidung.
Ich kenne ihn persönlich, er ist sehr nah zu uns, er ist Kunde bei uns. Ja, eine Katastrophe, das ist sicher.
Nur mit Glück hat der Mann den Messerangriff überlebt. Ich bin hier, um Juden zu töten, soll der Täter gerufen haben, ein 15-jähriger Schweizer mit tunesischen Wurzeln. In einem Video bekannte er sich als Anhänger der Terrororganisation IS. Ein Verbrechen aus Judenhass, ein Terrorangriff, so etwas kannte Naftali Beck bislang nur aus anderen Ländern, aber nicht in der Schweiz, nicht in Zürich.
Ja, es gibt hin und da wieder Vorfälle, man ruft uns nach oder so, aber ich bin hier aufgewachsen und eigentlich leben wir hier sehr, sehr friedlich.
Aber eben nur scheinbar friedlich. Die antisemitische Messerattacke in Zürich sei für ihn keine Überraschung gewesen, sagt etwa Ronny Guggenheim. Zusammen mit anderen hat er bereits im vergangenen Oktober die Organisation Yellow Umbrella gegründet, die seither mit gelben Regenschirmen immer wieder gegen Antisemitismus protestiert hat.
Dieses Gefühl der Unsicherheit, das hat sehr schnell nach dem 7. Oktober bereits begonnen, im Sinne von sehr gewalttätigen Demonstrationen der palästinensischen Straße, lautschreiend, überall Hasssymbole. Graffitis, Hakenkreuze in den Zürcher Straßen.
Nun stehen in Zürichs Straßen Polizisten vor jüdischen Schulen und Synagogen. Insgesamt 17 jüdische Einrichtungen werden rund um die Uhr bewacht. Der 15-jährige islamistische Attentäter sitzt in U-Haft. Und langsam wird sich die Schweiz bewusst, dass sie ein Problem hat.
Der Hass gegen unsere jüdischen Mitbürgerinnen, Nachbarn und Freunde, aber breiter noch, den Rassismus allgemein, trifft den Kern unserer Gesellschaft, den Respekt, die Offenheit, die Vielfalt. Und es gefährdet den Zusammenhalt unseres Landes. Wir dulden keinen Rassismus und Antisemitismus.
So Innenministerin Elisabeth Bumschneider im Schweizer Parlament. Das hat wenige Tage nach dem Zürcher Messerangriff mit großer Mehrheit eine Strategie und einen Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus gefordert. Endlich, sagt Jonathan Kreutner, Generalsekretär des israelitischen Gemeindebundes des Dachverbands jüdischer Organisationen in der Schweiz.
An solchen Strategien, an solchen Plan fordern wir eigentlich schon seit 2 Jahren. Am Anfang war der Widerstand dagegen groß. Nun ist er gebrochen nach dieser Attacke. Bis zum 7. Oktober wäre es vielleicht kaum möglich gewesen, dass wir ein Verbot auch von Nazi-Symbolen durchbringen in der Schweiz. Heute stehen wir kurz davor. Leider hat es diese Ereignisse gebraucht, dass man in der Schweiz aufgewacht ist. Leider, leider muss man sagen. Aber es ist meistens halt so in der Schweiz, es braucht solche Weckrufe.
Die Messerattacke in Zürich bedeutet für Jonathan Kreutner ganz klar eine Zäsur.
Dass ein Mensch, ein Jude, umgebracht werden soll, nur weil er Jude ist, das ist schon außergewöhnlich. Also für die Schweiz allemal.
Wie sich der jugendliche Attentäter radikalisierte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Klar ist, dass er im Netz islamistisch motivierten Judenhass verbreitete.
Katrin Hondl über die neue Antisemitismusdebatte in der Schweiz. Crisis, what crisis? Das war der Titel eines Studioalbums der britischen Band Supertramp in den 70er Jahren. Und Crisis, what crisis, könnte man im Moment auch fragen, wenn man sich diese Woche des FC Bayern angesehen hat, Maximilian Rieger.
Ja, die haben ja erst in der Champions League das Viertelfinale erreicht durch ein 3:0 gegen Lazio Rom und dann heute in der Bundesliga ein noch höheres Ergebnis. 8:1 gewinnt der Rekordmeister gegen Mainz, Philipp Eger.
Harry Kane hat einen Hattrick geschnürt, steht jetzt bei sagenhaften 30 Saisontoren. Dazu Doppelpack Goretzka, Müller, Musiala und der eingewechselte Gnabry mit einem Traumhackentor gegen Mainzer, die vor allem in der ersten Halbzeit ordentlich mit und dagegen gehalten haben und durch ein wunderbares 25 Meter Freistoßtor von Amiri sogar kurz auf 1:2 dran waren. Aber am Ende ist es eine derbe Packung gegen furiose Bayern, die den ganzen Frust der letzten Wochen abgeladen haben.
Deutlich ausgeglichener war das rheinische Derby zwischen Mönchengladbach und Köln. Beide Teams erzielen 3 Tore. Daniel Neuhaus.
Eine Partie, die alles hatte. Mönchengladbach und Köln von Anfang an offensiv eingestellt. Die Kölner mit der frühen Führung. Und noch vor der Pause konnte Gladbach ausgleichen. Dann die Borussia deutlich stärker im heimischen Borussia-Park. Aber Köln traf. Zum 2:1 nach einem Freistoß. Wieder war es Alidou, sein 2. Treffer. Und dann kam der Doppelhack, Robin Hack, kurz nach seiner Einwechslung zum Ausgleich und dann zur 3:2-Führung. Aber eine Antwort hatten die Kölner in Person von Downs noch. Das 3:3, 10 Minuten vor dem Ende, dann der Endstand in einer rassigen Partie. Das Unentschieden hilft den Gladbachern allerdings eher als den Kölnern, die auf dem Relegationsplatz im Keller bleiben.
Ganz unten in der Tabelle bleibt der SV Darmstadt. Nach dem 0:2 in Leipzig rückt der Abstieg immer näher. Jeremias Diehl.
Leipzig zweimal mit dem perfekten Start nach dem Anstoß. Im ersten Durchgang ist es der Darmstädter Thomas Isherwood, der den Ball in den eigenen Kasten lenkt. Eine Flanke von Leipzigs David Raum von links bekommt der Innenverteidiger an die Brust, von wo der Ball ins eigene Tor geht. Kurz nach Wiederanpfiff erhöht der frisch eingewechselte Christoph Baumgartner mit einer starken Aktion, hat zu viel Platz und zieht von links in den 16er und vollendet flach ins lange Eck. Unhaltbar für Darmstadts Marcel Schuhen. Die Darmstädter waren aber alles andere als chancenlos. Wilhelmsen und Kempe prüften Gulaschi mehrfach, aber am Ende bleibt es beim 2:0 für die Leipziger.
Aus den gröbsten Abstiegssorgen raus ist Aufsteiger Heidenheim. In Augsburg kassieren die Heidenheimer aber jetzt die 2. Niederlage in Folge. Michael Küster über den 1:0-Sieg des FCA.
Der Aufsteiger, sehr diszipliniert in der Abwehr, musste nach 22 Minuten das entscheidende Tor hinnehmen. Nach einem Eckball war es der Innenverteidiger der Niederländer, Jeff Covelleo, der den Ball aus 5-6 Metern halb links zum Tor direkt nimmt und ihn flach unter Torwart Kevin Müller hineindonnert. Heidenheim versuchte nochmal alles in der zweiten Halbzeit. Die dickste Möglichkeit, ein Kopfball von Dinci, der knapp am rechten Pfosten vorbeifliegt. Umgekehrt noch ein Lattentreffer für den Augsburger Iago am Ende. Ein verdienter Sieg des FC Augsburg, weil er mehr für die Offensive getan hat und feiert den 3. Bundesligasieg in Folge.
Zum Sieg hat es für Katharina Hennig nicht ganz gereicht, aber glücklich war die Langläuferin nach dem ersten 50-Kilometer-Rennen für die Frauen überhaupt. Trotzdem, im Zielsprint sichert sie sich nämlich Rang 3. Thorsten vom Wege berichtet.
Bei der Premiere des 50-Kilometer-Klassikrennens der Frauen musste Katharina Hennig nur der souverän siegenden Schwedin Frida Karlsson und deren Landsfrau Ebba Andersson den Vortritt lassen. Für Deutschlands Skilangläuferinnen bedeutete Rang 3 von Oslo bereits das 15. Podium in dieser Saison. Kombiniererinnen und Kombinierer verpassten dagegen den Sprung aufs Podest. Beim souveränen Sieg von Jarl Magnus Rieber wurde Terenz Weber als bester DSV-Starter 7. Bei den Frauen sicherte sich Riebers norwegische Landsfrau Ida-Marie Hagen mit ihrem Heimerfolg auch den Gesamtweltcup. Nathalie Armbruster kam auf Platz 5 ins Ziel, Jenny Nowak wurde gute 6.
Im Ski-Alpin-Weltcup hat sich die Entscheidung im Riesenslalom in der Gesamtwertung nochmal vertagt. Der dritte Platz heute beim vorletzten Rennen reicht der Schweizerin Lara Gut-Bahrami nämlich nicht ganz, um sich vorzeitig die kleine Kristallkugel zu sichern. Erich Wartusch.
Weil Federica Brignone in Ore gewonnen hat und Lara Gut-Bahrami nur Dritte geworden ist, führt die Schweizerin zwar noch deutlich mit 95 Punkten vor der Italienerin, aber theoretisch könnte sich Brignone beim Weltcupfinale die kleine Kristallkugel für die Saisonbeste im Riesenslalom noch schnappen. Heute schnappte sie der Schwedin Sara Hector den Heimsieg weg. Hector fiel trotz komfortabler Führung noch auf Rang 2 zurück. Lena Dürr, die den Riesenslalom nur als eine Art Aufwärmprogramm für den Slalom morgen bestritt, kam immerhin in den zweiten Durchgang und wurde trotz mehrerer Fehler noch 24. Emma Eicher verpasste das Finale hauchdünn.
Einen historischen Erfolg feiert hingegen Snowboarderin Ramona Hofmeister. Sie gewinnt den Gesamtweltcup, den Parallelweltcup und heute auch den Slalomweltcup. Sie ist zu hören um 19.10 Uhr im Interview hier im Deutschlandfunk.
Mit Ihnen, mit Maximilian Rieger. Vielen Dank Ihnen auch für Ihr Interesse. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Mit Maximilian Rieger oder ohne. Tschüss.